Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Also immer am Ende der Folge passiert irgendwas, wo du denkst, what? Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Und das echt? Hat ja ich finde aber am Anfang teilweise, dann gab es zwar so einen Cliffhanger-Moment, aber ich war jetzt nicht so, boah krass, jetzt muss ich weitergucken oder so. Ich finde, der Cliff hat noch nicht so gehangen irgendwie.
Ja.
Sag mal, Lisa und Laura, was ist eigentlich euer liebster historischer Film oder historische Serie? Lisa, willst du vielleicht anfangen?
Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich gucke nicht so viele historische Serien, glaube ich. Also ich weiß nicht, kann man Bridgerton als historische Serie zählen? Ich glaube eher nicht.
Warum nicht?
Ich habe letztens eine ich weiß es nicht, Laura. Ich meine, die Queen Charlotte ist ja, also es basiert ja quasi, also es basiert nicht darauf, aber es gibt ja Figuren, die so in einer ähnlichen Form existiert haben. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es eine historische Serie ist, eigentlich das Gegenteil. Ich glaube, das war so früher alles mit den Kostümen und so. Ich habe letztens eine angefangen mit Julianne Moore auf, also von HBO, aber die kann ich jetzt auch nicht empfehlen. Die erste Folge war noch nicht so der Shit, aber Filme. Ich fand früher diesen Elizabeth-Film mit Cate Blanchett cool von 98. Ich habe den allerdings sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie der gealtert ist. Das ist ja auch schon fast 30 Jahre her. Aber es war quasi über die Tochter von Anne. Wie heißt sie denn? Anne. Wie spricht man sie aus? Anne Boleyn. Anne. Scheiße. Die Anne, die halt dann auch geköpft wurde irgendwann. Anyway, die also 16. Jahrhundert.
Das ist so gut.
Ich dachte, jetzt kommt so Historien Fabian und erzählt mir die gesamte Geschichte von Elizabeth aus dem 16. Jahrhundert.
Es gibt da doch dieses Lied, ich versuche es gerade zusammenzukriegen, auch aus Ghost, Nachricht von Sam. Kennt ihr?
Mm.
Ja, ist das die?
Oh,
second also, verse, same as the first. Oh mein Gott, dass wir gelabern so durcheinander. Es ist ja unglaublich.
Okay, das sind Leute, die sich so ein bisschen für Leute, die sich so ein bisschen für Geschichte interessieren und das gerade hören, sind so. Oh mein Gott, könnt ihr bitte das nicht sagen?
Laura, kannst du uns retten? Hast du einen guten historischen Film oder so, den du vorschlagen kannst?
Ich wollte noch Favorite sagen.
Das wollte ich jetzt sagen?
Der Mann.
ich hätte jetzt gesagt von Film her The Favorite. Ich frage mich halt bei Serien, ob For All Mankind eigentlich zählt, weil ich mag die Serie total gerne und sie ist aber, ich meine, sie basiert auf historischen Fakten und dann wird sie halt natürlich irgendwann nicht mehr historisch akkurat.
Also das Gegenteil von historisch eigentlich.
Ja, aber auf der anderen Seite spielt sie ja genau damit, dass sie halt immer wieder Sachen durchdenkt, also was wäre, wenn Also ich meine, gut,
weiß ich nicht.
Stimmt, also Frage zurück an dich, Fabian, was definiert denn eigentlich irgendwie eine historische Serie oder einen Film? Muss es einfach nur in der Vergangenheit spielen oder muss es auch noch faktisch korrekt sein?
Ja, deswegen habe ich ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, es reicht nicht einfach aus, wenn es eine Serie ist, die in der Vergangenheit spielt, weil theoretisch kannst du auch sagen, keine Ahnung, Lord of the Rings ist historisch oder Game of Thrones ist historisch. Ich finde, wenn man dieses Label historisch vergibt, dann muss es auch irgendwie historisch akkurat sein. Ich habe da zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, nämlich Master and Commander von 2003 mit Russell Crowe. Das spielt während der Napoleonischen Kriege und es geht um ein britisches Kriegsschiff, das ein französisches Kaperschiff abfangen soll. Es ist mega spannend und sehr historisch akkurat. Aber witzigerweise ist das Setting sehr historisch korrekt, aber ich glaube, die Geschichte hat es so nicht gegeben. Und das kommt dann wieder zu deiner Frage zurück, was ist denn überhaupt historisch korrekt? Ich glaube, man darf sich da als Drehbuchschreiber, Drehbuchschreiberin natürlich schon die ein oder andere Freiheit nehmen, aber so im Kontext der Historie sollte das alles Sinn ergeben, finde ich.
Naja, ich frage mich dann halt, weil dann sind ja solche Filme, solche Serien jetzt wie Vikings zum Beispiel, ist ja theoretisch auch eine historische Serie und da stimmt vielleicht nicht alles so, sondern das ist basiert natürlich irgendwie auf bestimmten Sachen. Aber ich weiß nicht, also ich finde vom Prinzip, ich finde, es gibt total viele gute historische Serien, die sich diese Freiheit ein bisschen nehmen und dabei eben auch auf was basieren, wie was weiß ich zum Beispiel Downton Abbey oder auch The Crown, ist ja auch historisch und ist aber trotzdem auch nicht immer, ich meine, so hundertprozentig wissen wir nicht, ob die Dialoge genau so stattgefunden haben. Aber diesbezüglich fällt mir dazu dann jetzt gerade ein, was meine lieblingshistorische Serie ist, nämlich Tschernobyl.
Oh ja, großartig. Sehr gutes Beispiel, Laura, wirklich.
So toll gemacht, Laura.
Yes.
Kriegst ein Sternchen in dein Herz.
Nice.
Da haben wir ja tatsächlich auch ein Video dazu gemacht, über diese Serie und über die Frage, wie historisch korrekt das alles ist. Und Spoiler, schon sehr. Insofern, ich finde, das ist ja nicht einfach nur ein Setting. Also Historie ist ja nicht einfach nur irgendwie so eine Kulisse und dann packst du da irgendwelche fiktiven Figuren davor. Ich finde, wenn man halt weiß, das hat sich so oder so ähnlich tatsächlich so zugetragen, dann gibt es dem Ganzen noch eine zusätzliche Dimension oder eine zusätzliche Tragweite. Gerade wenn wir von Tschernobyl reden. Und klar, wenn jetzt die Dialoge nicht so sind, also die werden alle nicht mitgeschrieben haben, was sie an dem Tag gesagt haben. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber wenn die Abläufe richtig sind und wenn das alles so aussieht, dass man sich da auch drin hinein verlieren kann, ist das ein sehr großes Plus, finde ich, für mich. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac. Hallo Lisa.
Hallo.
Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie. Hi Laura.
Hallo.
Und dann gibt's noch mich, Fabian Douglas. Ihr kennt mich eventuell auch von GigaTV Mac, ansonsten bin ich auch der Moderator von diesem Podcast. Ich wollte, bevor wir auf das Thema dieser Folge zu sprechen kommen, noch kurz auf die Umfrage von vergangener Folge eingehen, nämlich über Civil War. Da haben wir ja euch gefragt, wie hat euch Civil War gefallen? Und ich finde, an der Umfrage kann man sehr gut sehen, wie sehr der Film polarisiert hat, denn die Leute fanden den Film entweder gut oder nicht gut, aber es gibt niemanden, der so okay abgestimmt hat.
Oh krass, okay.
Was ja auch unser Gespräch, Laura, sehr gut wiedergespiegelt hat, fand ich sehr witzig. Ja, wir wollen heute über eine hochgelobte Serie sprechen, in der nach dem Tod eines Regenten mehrere Machthaber um die Herrschaft eines feudalen Landes ringen. Nein, es geht nicht um Game of Thrones oder House of the Dragon, es geht um Shogun auf Disney Plus. Und das Ganze wird vermutlich spoilerfrei sein. Also selbst wenn ihr die Serie nicht geguckt habt, bleibt dran. Vielleicht können wir euch ja Lust auf die Serie machen. Aber
ihr dürft auch gar nicht spoilern, weil ich habe nur 6 der 10 Folgen gesehen bisher. Also genau. wenn wir spoilern, dann muss ich schnell wegrennen,
ja,
glaube
genau.
ich, weil ich glaube ich weiß, es ist für die Wissenschaft und für den Journalismus, aber bei der Serie.
Aber es gibt so auch gar nicht Spoiler in der Serie. Müssen.
Was?
Es gibt so gute Spoiler in der Serie, die wir alle spoilern könnten.
Schön.
Ja, aber man könnte natürlich auch sagen, das Ganze ist ja historisch, deswegen du weißt ja alles, Lisa, weil
Stimmt.
du bist ja, ja schlau, ne? Insofern
natürlich.
Weißt du ja, wie das Ganze ausgeht, insofern können wir dir das gar nicht spoilern. Nee, aber dann werden wir ja nicht nur für dich, sondern auch für euch da draußen natürlich noch eine Spoilerwarnung raushauen, wenn es denn soweit ist. Aber erstmal wollte ich auf einen gewissen Strategiewechsel bei Disney Plus zu sprechen kommen, denn ich habe neulich auf YouTube einen Werbeclip mit Shogun gesehen und den fand ich echt interessant. Und zwar hat man so gesehen, es wird so zweigeteilt, auf der rechten Seite hat man so das typische Disney-Märchenschloss gesehen und auf der linken Seite war dann so Text, da stand drauf so, verbindest du das mit Disney Plus? Also ich muss jetzt paraphrasieren, weil ich habe den Clip danach nicht nochmal sehen können. Es gibt den nicht auf den üblichen YouTube-Plattformen. Also verbindest du das mit Disney Plus? Und dann wurde eben dieses Märchenschloss gezeigt. Und dann harter Cut. Aber auch das ist Disney Plus. Und dann gab es so ein Bild, ein animiertes Bild mit jemandem aus Shogun, der so sein Katana so zur Seite und Blut spritzt. Und das fand ich sehr interessant, denn eigentlich ist ja Disney Plus vor allem für familienfreundliche Unterhaltung bekannt. Und ich habe das Gefühl, dass alles, was nicht in dieses Raster fällt, so von Disney eher stiefmütterlich behandelt wird. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, was glaubt ihr denn? Sollte sich Disney breiter aufstellen und auch erwachsenere Unterhaltung anbieten? Oder sollen die genau das so weitermachen wie bisher? Laura, was glaubst du?
Also ich finde das interessant, weil ich habe auch am Anfang, als ich den Trailer gesehen habe, und ich habe nicht den Trailer gesehen, den du gesehen hast, sondern einfach grundsätzlich Social Content. Und für mich sah das alles überhaupt nicht nach Disney aus. Und dementsprechend ist natürlich dann erstmal so ein bisschen die Frage im Hinterkopf, okay, funktioniert das dann überhaupt? Ne? Also irgendwie hat man ja schon, es gibt halt, ich weiß nicht warum, aber mittlerweile gibt es schon irgendwie so eine Unterscheidung im Kopf, wenn man irgendwie Content sieht. Ah, das sieht aber auch total nach Netflix jetzt aus oder das sieht jetzt irgendwie richtig krass nach Apple aus und das sieht jetzt irgendwie total nach Disney aus. Und ich finde es interessant, wenn dann eben einer von diesen Streaming-Diensten versucht, irgendwie sich da so ein bisschen zu shiften. Für mich macht es in dem Moment Sinn, wenn man weiß, okay, das ist halt für den Fernsehsender FX produziert worden, den du ja auch über Hulu bekommst. Hulu ist natürlich auch wieder größere, also gehört ja auch irgendwie wieder zu Disney dazu. Aber für mich sah dieser Trailer nach Hulu aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Also ich habe das so gesehen und war so, das ist hundertprozentig Hulu. Und dann kam aber Disney.
Ich dachte, es ist eine HBO-Serie.
Ja, oder irgendwie. HBO. Aber ich finde, Hulu und HBO ist wahnsinnig nah.
Okay, interessant.
Ja, das stimmt. Aber das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem, so was letztes Jahr über den Disney-Content gesagt wurde, weil letztes Jahr gab es ja halt dieses Interview mit Bob Iger, glaube ich, und nachdem so ein bisschen diskutiert wurde mit den ganzen Star Wars und Marvel-Serien und dass es einfach so viele Serien gibt und dass sie halt alle jetzt inzwischen auch nur noch mittelerfolgreich sind, weil eben dadurch, dass es eben diese ganzen Serien jetzt gibt, seit die Plattform gelauncht ist, ist ja halt dieser Event-Charakter inzwischen so ein bisschen weg. Und dann meinte halt Bob Iger so, ja, das haben sie jetzt irgendwie auch gemerkt und jetzt wollen sie mal ein bisschen zurückfahren und halt nicht mehr ganz so viel, er muss in dem Fall eigentlich fast schon Content sagen, rausbringen und das ein bisschen dosierter einsetzen. Und ich finde, daran, dass es jetzt diese Serie gibt, merkt man irgendwie, also das habe ich ja, glaube ich, auch zu dir gesagt, Laura, ich hatte auch das Gefühl bei der Serie, es ist so ein bisschen mehr wieder wie so ein Serien-Event. Also es ist nicht so, ich habe da jetzt irgendwie was angeklickt und es ist jetzt halt einfach das nächste Produkt, was aus der Maschine geballert wird, sondern es ist so wirklich was Eigenständiges und Interessantes wieder. Und das würde ja, ich meine, würde sich ja in diese Gesamtstrategie oder diese Gesamtüberlegung, die gerade anscheinend bei Disney stattfindet, irgendwie ja ganz gut einreihen.
Es ist auf jeden Fall keine Serie, die man so second screenen soll. Also wenn ihr die Serie guckt, Handy weg, aufpassen, denn sonst entgeht euch wirklich sehr viel. Vielleicht noch ein bisschen so zum Kontext, weil ich bin mir sicher, nicht jeder weiß das. In den USA und USA ist ja der Hauptmarkt für Disney, steht Disney vor einem Dilemma. Also immer mehr Menschen kündigen ihren Kabelfernsehvertrag, aber Streaming kann das noch nicht finanziell auffangen. Also lohnt sich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, Netflix ist der einzige Streaming-Anbieter, der wirklich schwarze Zahlen schreibt. Für alle anderen ist das immer noch ein Verlustgeschäft. Und
Weil Disney ständig die Preise Netflix ständig die Preise erhöht, sorry.
Ja, und Kabelfernsehen ist in Deutschland, glaube ich, auch nicht so günstig, aber in den USA ist es unfassbar teuer. Also wir sprechen hier von mehreren hundert Dollar pro Monat und das ist jetzt auch nicht so verwunderlich, dass die Leute sagen, brauche ich das wirklich?
Krass.
Und deswegen steht halt Disney da so von einem Dilemma. So auf der einen Seite brechen da die Einnahmen weg, auf der anderen Seite mit Streaming klappt noch nicht so. Und das Streaming-Modell schadet ja tatsächlich auch Disney. Also die Leute gehen nicht mehr ins Kino, weil die Filme irgendwann, so glauben sie, ja, auf Disney Plus landen. Und dann kann man sich das Kinoticket ja auch schenken, wenn ich monatlich mein Geld da bei Disney lasse, dann gucke ich es irgendwann da. Also Netflix zum Beispiel hat dieses Problem nicht, denn Netflix bringt ja seine Filme in den seltensten Fällen überhaupt ins Kino. Und wenn, dann nur, wenn sie sich irgendwelche Hoffnungen bei den aktuellen Oscars machen. Und das sieht man tatsächlich auch so ein bisschen an den an den Nutzerzahlen. Also der Höhepunkt so war Ende 2022 für Disney Plus mit 164,2 Millionen NutzerInnen und seitdem geht es wirklich bergab. Also Disney hat Ende 2023 1,3 Millionen AbonnentInnen verloren und aktuell hat Disney Plus, so sind zumindest die Zahlen, die ich im Internet gefunden habe, nur in Anführungszeichen 149,6 Millionen NutzerInnen. Zum Vergleich, Netflix hat zwar auch ziemlich viele verloren, nämlich 1,2 Millionen AbonnentInnen in 2022, aber seitdem steigen die Zahlen wieder, so aktuell auf 269,6 Millionen NutzerInnen, also über 100 Millionen mehr als bei Disney Plus. Und vielleicht noch dieses eine Zitat, Lisa, was du da gerade angesprochen hast, also den Leuten bei Disney ist das natürlich auch bewusst und die müssen sich dann ja irgendwie anders aufstellen. Und ja, sie wollen jetzt ihre Strategie überdenken, aber anders, als man das jetzt vielleicht meinen könnte und glaube ich auch anders, als uns das eventuell ja gerne wäre. Denn Bob Iger hat gesagt, ja, der Chef von Disney, wir wollen uns künftig mehr auf Sequels und Franchises konzentrieren. Also Also weniger Sachen so wie Shogun, sondern mehr die 10. Star Wars Serie.
Oh, ja. Mann.
Und da ist so wieder die Frage.
Das Interview hatte ich noch nicht gelesen.
Und da ist so wieder die Frage, ist es wirklich ein Strategiewechsel oder ist es halt einfach nur das Marketing-Team bei Disney Deutschland, was gesagt hat, hey, wir hauen jetzt mal so diesen einen Social-Clip da zu Shogun raus.
Das ist ja irgendwie spannend, das ist, weil Shogun halt einfach, es bleibt ja wahrscheinlich eine Miniserie, ne? Also es gibt nicht eine zweite Staffel, vielleicht.
Da wollen wir, glaube ich, später im Ausblick können wir darüber noch reden, aber okay. Es ist als Miniserie, glaube ich, angekündigt worden. Schade, denn wer weiß, ob wir dann in Zukunft noch so Serien wie Shogun finanziert bekommen kriegen. Bevor wir aber zu der Serie kommen, erstmal ein wenig Werbung. Ihr wohnt zur Miete und wollt auch in Zukunft über den Kabelanschluss fernsehen? Dann könnte sich bald schon etwas ändern. Denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Sache von Mieterinnen und Mietern. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss bei Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird? Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden. Macht einfach den TV-Anschluss-Check. Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Webseite vodafone.de/kabeltv. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Und dann aus der Werbung zurück, lasst uns doch mal über Shogun von Rachel Kondo und Justin Marks sprechen. Wie gesagt, hierzulande läuft das Ganze auf Disney+. Das Ganze basiert, ich wusste das auch vorher tatsächlich selber nicht, auf dem gleichnamigen historischen Roman von James Clavell. Also kurz Story-Zusammenfassung, der Engländer John Blackthorne strandet mit seinem Schiff an der japanischen Küste und gerät mitten hinein in einen Machtkampf um die Herrschaft über Japan. Fun Fact, James Clavell, der hat auch Drehbücher geschrieben, darunter das für Gesprengte Ketten und das Originaldrehbuch für den Original-Die Fliege-Film. Also diesen noch den Schwarz-Weiß-Film, fand ich ganz witzig. Ja, und das hat wohl, war nicht nur das Buch war richtig gut, sondern auch wohl die Serie, denn Shogun war wochenlang die meistgestreamte Sendung auf allen Plattformen. Und jetzt würde ich gerne mal die Frage an dich weitergeben, Laura, ist denn die Serie wirklich so gut und ist sie wirklich Game of Thrones, aber in Japan?
Boah, das finde ich voll die schwierige Frage. Ist es Game of Thrones in Japan? Weil definier mal, also für mich ist Game of Thrones noch viel komplexer als Shogun, weil da sind einfach, gibt's einfach noch mehr Parteien. Ich verstehe aber, woher der Vergleich kommt. So, ich finde, qualitativ ist die Serie wahnsinnig hochwertig produziert, inszeniert, auch irgendwie, ja, auch vom Schauspiel her irgendwie sehr, sehr qualitativ hochwertig. Ich habe irgendwie noch meine Schwierigkeiten, da irgendwie so eine Nummer dran zu hängen bei der Serie. Weil bei mir hat das wahnsinnig geschwankt irgendwie über die Serie hinweg, ob ich sie, also ich war am Anfang total begeistert, dann ebbte das so ein bisschen ab. Dann gab es wieder total tolle Momente, wo ich so dachte, irgendwie so, wow, okay, ja, jetzt hast du mich wieder. Und trotzdem fiel es mir total schwer, immer wieder mich hinzusetzen und es weiter zu gucken. Ich hätte auch einfach aufhören können zwischendrin mal und ich hätte, glaube ich, nichts vermisst. Und trotzdem bin ich froh darüber, dass ich es bis zum Ende geschaut habe. Das war jetzt auch so ein Rollercoaster, den ich da irgendwie jetzt abgeliefert habe. Aber ja, so fühlte sich die Serie auch an.
Hast du die Serie denn am Stück geguckt oder so gebinged oder hast du sie so Folge für Folge geguckt?
Tendenziell eher Folge für Folge.
Oh, okay.
Ich muss aber auch sagen, dass es irgendwie ein bisschen einen Unterschied gemacht hat bei mir. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt nur 6 Folgen bisher geguckt, aber ich habe die ersten 3 immer nur so eine Folge pro Stück geguckt, weil ich einfach immer nur Zeit für eine Folge hatte. Und dann habe ich die anderen 3 quasi zusammen hintereinander weggeguckt und da war man dann irgendwie noch mal viel mehr im Flow drin. Also ich glaube, das ist eine eigentlich vielleicht so eine Binge-Serie im Prinzip. Hm. Oder eine möglichst zusammenhängende
Serie. Ich konnte nicht bingen.
Okay.
Ich konnte dann nicht bingen,
Problem,
weil ich einfach nach 2 Folgen war ich dann so satt. Dann war ich so, okay, danke. Das war schön, aber ich glaube, ich brauche jetzt irgendwie. Also ich glaube, es hat aber auch, ja gut, es hat auch wirklich was damit zu tun, mit welchem Mindset man gerade irgendwie in diese Serie natürlich reingeht. Ich meine, wir mussten jetzt diese Serie natürlich schauen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen darüber sprechen. Dementsprechend hatte ich ja auch ein zeitliches Limit, bis wann ich die Serie fertig geguckt haben musste. Das gibt dem Ganzen natürlich erstmal noch einen ganz anderen Rahmen. So, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt privat geschaut hätte, ob mir das dann auch so schwer gefallen wäre. Ich glaube, ich hätte eher darauf gewartet, auf einen ganz bestimmten Moment, wo ich wirklich auch offen bin, diese Serie irgendwie anzunehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt letzte Woche teilweise wirklich nicht offen war. Und dann ist es ein persönliches Ding von mir.
Hm. Aber das habe ich auch gedacht, dass das ist so eine Serie, da muss man wirklich in der Stimmung sein, um die zu gucken. Das ist nicht sowas, was man einfach anwirft und das passt einfach irgendwie. Also ich war mich auch an manchen Tagen so, also ich würde jetzt eher von meiner Stimmung her was anderes gucken. Aber dann an einem Tag war ich dann auch so komplett dabei, da hat es irgendwie mega gepasst.
Aber ich finde das interessant, weil mir ging es nämlich tatsächlich ähnlich wie dir, Laura, dass so, es war jetzt es ist keine Serie, die so, pardon my French, Banger after Banger raushaut, ja, sondern es gibt so einige ganz krasse Momente und dann, ja, plätschert es auch mal so eher vor sich hin. Und ich habe mich das nämlich genau andersrum gefragt, ob das eventuell daran liegt, dass ich das so alles geballt und am Stück geguckt habe. Ob man, ich meine, so ist ja die Serie tatsächlich auch, weiß ich, konzipiert, aber auf jeden Fall released worden, nämlich Folge für Folge. Also du hast eine Woche Pause zwischen jeder Folge. Und ich weiß nicht, ob das eventuell auch tatsächlich so gedacht war, beziehungsweise die Serie dann auch besser gemacht hätte, wenn so wirklich jede Folge für sich steht und du dann jede Folge kann atmen, du kannst über jede Folge nochmal nachdenken. Und wenn man aber so die Sachen so geballt guckt, wie wir das jetzt gemacht haben, hatte ich so das Gefühl, dass vieles auch so, ja, untergeht und miteinander verschwimmt, was ich sehr schade fand. Denn eigentlich, finde ich, ist es eine richtig, richtig krass gute Serie. Sie gibt so eben einen tiefen Einblick in so eine für mich fremde Gesellschaft mit sehr lebendigen Figuren. Sie ist sehr dramatisch, weil sie sehr hohe Einsätze hat. Also du kannst wortwörtlich einen falschen Schritt tun und dann ist dein Leben vorbei. Also das habe ich so in anderen Serien auch noch nicht so gesehen. Vielleicht noch mal zum Game of Thrones Vergleich. Also kommt ja jetzt nicht von mir, sondern der Welt, genau. Quelle Internet. Ich meine, es bietet sich ja halt auch an. Also das ist zwar nicht mehr Mittelalter, sondern frühe Neuzeit, aber Tomato, ja, also schon eher so feudal. Du hast einen Herrscher, der stirbt und dann mehrere, die dann so um die Macht ringen. Da bietet sich ja der Vergleich zu Game of Thrones auch an. Aber ich glaube, so für die Erwartungshaltung ist es auch sehr wichtig zu sagen, es ist eher Game of Thrones Staffel 1 bis 3 und ihr solltet keine Blockbuster-Unterhaltung wie in Staffel 7 oder 8 erwarten. Also eher so.
Was ja auch gut ist. Ich weiß nicht, also ich meine,
Laura fängt einfach an zu lachen.
So, ich habe Game of Thrones eigentlich nur 7 und 8, fand ich eigentlich nur gut. Deshalb war ich bei Game of Thrones dabei. Nein, also ernsthaft, wer sagt das denn? Das ist so, ja, okay.
Aber von der Scale einfach, ne, von der, wie krass da rausgeballert wird, sage ich mal. Also wie groß das Produktionsvolumen ist und so. Also es ist ein cooles, also die hatten auf jeden Fall Produktionsbudget, aber halt nicht für so eine krasse Schlacht jetzt oder so. Oder bis wo ich jetzt war. Also ich meine, wer weiß, was noch passiert.
Ja, who knows. Ja. Also angeblich war das Budget so um die 250 Millionen Dollar. Das konnte ich jetzt aber leider nicht verifizieren. Fun Fact, gedreht wurde in Vancouver in Kanada und nicht in Japan. Ja. Okay. Was ja echt krass ist, weil also die haben ja dieses historische Japan so gut auf unsere Bildschirme gebracht. Und FX hat, habe ich so gelesen, ungefähr 10 Jahre gebraucht, um die Serie tatsächlich dahin zu bringen, wo sie denn jetzt ist. Es wurden auch Anfang 2020 zum Beispiel die Drehbücher nochmal komplett neu geschrieben, weil der ursprüngliche Autor nicht mehr verfügbar war. Also unfassbar. Und
Nee, ich wollte nur sagen, ich finde es sehr, sehr spannend, dass die Serie in Vancouver, ich meine, ich weiß, in Vancouver ist ja auch so eine Filmstätte, da wird super viel gedreht, also super viele Serien und Filme, aber dass auch ausgerechnet die Serie, die in Japan spielen soll, halt in einem westlichen Land dann gedreht wird, finde ich eine spannende Entscheidung eigentlich.
Aber Japanerinnen und Japaner waren natürlich trotzdem sehr involviert. Also der
Ja, okay,
Producer und
das stimmt.
Schauspieler Hiroyuki Sanada, der hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass eine Crew aus Japan angeheuert wurde und von denen einige schon seit 30, 40 Jahren zusammenarbeiten. Also
Oh, cool. Ja.
BrückenspezialistInnen, RequisiteurInnen, ExpertInnen für Kostüme und was es nicht alles gibt. Denn es gibt so viel zu beachten. Ein Beispiel für kulturelle Eigenheiten, die wir als EuropäerInnen ja auch gar nicht wissen können. Traditionell wird der japanische Kimono so getragen, dass die linke Seite über der rechten Kimono-Seite liegt. Also versteht ihr, was ich meine? Die hat ja so, ich meine, ich vergleiche es mal mit einem Bademantel, da muss sie ja irgendwie so, ne? Okay. Andersherum wird das nur bei einer Beerdigung gemacht, und zwar nur am Körper der oder des Toten. Das heißt, du kannst das Footage, also erst einmal muss man da ganz penibel drauf achten, wie ist jetzt der Kimono gefaltet, wie ist der Obi-Gürtel geschnürt und so, weil das sind so Details, da achten die Leute drauf. Und auch, was dann die ShowrunnerInnen im Schnitt dann gemerkt haben, du kannst das Footage in der Postproduktion nicht spiegeln. Manchmal macht man das ja so, weil dann irgendwie vom Schnitt oder von den Eyelines will man das so machen. Aber wenn du das machst, sehen dann auf einmal alle wie so aus, als wären sie tote Menschen. Ja, also und
Oh Gott, die armen Editor, die da im Schnittraum saßen, so, oh, das wäre die perfekte Szene, wenn wir es jetzt so schneiden und spiegeln könnten. Und dann so,
ja, aber
nein,
geht
es geht
leider nicht.
nicht.
Ja, also der Aufwand war wirklich insane.
Aber
Aber
merkt man auch. Ja, merkt man
ja,
wirklich auch. Da
wirklich.
ist unglaublich viel Liebe zum Detail auf jeden Fall drin. Und ich finde aber auch auf der anderen Seite, also ich höre dich, Lisa, es ist natürlich eine valide Frage, warum man es dann nicht in Japan drehen kann. Aber landschaftlich ist ja wenigstens Kanada näher an Japan dran
Ja,
als Kalifornien.
das stimmt, ja. Da gibt es auch echt gute Naturspots. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Kann mir gut vorstellen, dass man da gut sowas drehen kann. Ja, schön. Aber cool, dass sie da so eine Crew hatten.
Ein anderer Aspekt, wo der Aufwand wirklich richtig groß war, war ja auch dieses ganze Übersetzungsthema. Also zum Beispiel die Drehbücher sind auf Englisch geschrieben worden, dann wurden die nach Japan gebracht oder geschickt und da gab es dann ein Team, die hat die auf Japanisch übersetzt. Dann gab es dann, ich glaube, einen Experte für diese Periode, der das dann so geschrieben hat, wie die Leute damals wahrscheinlich gesprochen haben. Dann wurde das ja für die Untertitel übersetzt und dann wieder zurück nach Englisch. Also unfassbarer Aufwand. Und dank eines Nerdwriter-Videos weiß ich auch, die Shogun-Serie unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von der NBC-Miniserie von 1980. Denn also das Buch wurde auch schon einmal eben adaptiert für NBC, für eine Miniserie. Und hier sprechen die Japaner und Japanerinnen auch alle Japanisch, aber ihre Sprache wurde nicht untertitelt, sodass wir uns komplett in die Perspektive von John Blackthorne versetzen können, der ja auch nichts versteht. Aber dadurch bleiben wir ja nur in Johns Perspektive. Also er bleibt die einzige Hauptfigur. Und in Shogun von FX bzw. Disney Plus ist das ja ganz anders. Oder wie Showrunner Justin Marks es ausgedrückt hat, die Geschichte wird aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt und es war nun an der Zeit, sie so zu adaptieren, dass die japanische Sprache und Perspektive im Vordergrund steht. Und um den Figuren näher zu kommen, anstatt sie auf Distanz zu halten. Und das fand ich eben sehr interessant. Nicht nur, dass sie eben das einfach nur mit den Untertiteln gemacht haben, sondern auch, dass so dieser Vorgang des Übersetzens so einen großen Raum eingenommen hat in der Serie. Da wollte ich mal fragen, wie war denn das so für euch? Guckt ihr oft Serien bzw. Filme in einer Sprache, die ihr nicht versteht und seid es dadurch gewohnt, viele Untertitel zu lesen? Oder ist das eher selten der Fall?
Also ich schaue relativ viel mit Untertiteln, weil also mein Netflix ist vor allen Dingen sehr nordeuropäisch. Also ich bekomme immer alles, was aus Finnland, Norwegen und Schweden kommt, sofort angezeigt. Weil Netflix so, hey, this is for you, girl. Und dementsprechend, also ich schaue sehr viel dann eben mit Untertiteln und auch sehr viele spanische Sachen, wobei mein Spanisch dadurch jetzt auch irgendwie langsam besser wird und ich dann auch Sachen ohne Untertitel verstehe, immerhin. Also dementsprechend fand ich das jetzt nicht so, also es hat mich jetzt nicht so angestrengt, das jetzt mitzulesen. Ich glaube, was mich aber immer wieder sehr, 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 sehr verwirrt hat und was ich bis heute überhaupt nicht klar verstehe, ist,
Ja. wann ist Portugiesisch Englisch und wann ist wann ist Englisch Englisch? Das habe ich, also weil ich fand es mega gut, dass halt wirklich, also ich würde sagen, sehr viel mehr als die Hälfte der Serie wird ja in Japanisch gesprochen. Aber die andere, der andere Teil ist ja dann, dass eben in Englisch gesprochen wird. Aber es ist halt eben so, weil die Portugiesen die erste europäische Seefahrermacht war, die in Japan an Land gegangen ist, waren die Portugiesen dort schon sehr viel, also die meisten, die halt eine Fremdsprache dann gesprochen haben in Japan, haben halt Portugiesisch gesprochen. So, und vieles von dieser Kommunikation findet dann eben statt in Portugiesisch. Allerdings nicht für uns. Für uns ist es Englisch.
Das war dann ein Zugeständnis an die Produktion, denn SchauspielerInnen, die Japanisch und Englisch sprechen, gibt's halt mehr als SchauspielerInnen, die Japanisch und Portugiesisch sprechen. Also die SchaurunnerInnen haben das in einem Interview gesagt. Wer weiß, vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren, 30 Jahren kann man die Serie dann nochmal machen. Und dann gibt's auch genug Leute, die beide Sprachen sprechen. Aber aktuell ist es halt so, dass dieses, wie nennt man das? Venn-Diagramm, also der Overlap ist halt so gering. Das kannst du auf so einem auf so einer Skala einfach nicht mehr machen, und deswegen hat man dann gesagt, es soll zwar portugiesisch sein, aber es ist dann halt Englisch und es wird dann Englisch gesprochen.
Ja, das ergibt tatsächlich sehr viel Sinn. Es war nur so witzig, weil am Anfang, wo es noch nicht aufgeklärt wurde, war es ein bisschen so, sie sagen, sie sprechen Portugiesisch, aber ich höre Englisch. Und dann kam ja irgendwann so ein Kommentar von wegen so, ich übe jetzt mein Portugiesisch hier, oder hey, du sprichst auch Portugiesisch oder sowas. Und ich so, das ist also das, was hier passiert.
Aber zwischendrin, also ich meine, John Blackthorne spricht ja auch oft Englisch, so, ne, weil, oder auch wenn er mit sich selbst spricht, und ich glaube, das sind die Momente, wo ich dann teilweise irritiert war und wo mich das dann wirklich rausgeholt hat, weil ich dann manchmal nicht wusste, wie viele Leute in seiner Umgebung verstehen denn jetzt, was er gerade sagt, weil ich meine, ist ja klar, dass er Englisch spricht, aber verstehen die das auch? Gibt es dann auch Leute, die Englisch lernen? Oder muss er wirklich immer alles dann auf Portugiesisch sagen oder auf Japanisch? Und das muss ich schon gestehen, dass das auch eine Kritik von mir an der Serie ist, wo ich sage, das funktioniert nicht so ganz. Das geht am Ende nicht auf, dieses Konzept.
Aber das ist ja auch so, also bei mir war es so, dass irgendwie die letzten paar Folgen, die ich geschaut hatte, da waren die Portugiesen nicht mehr so präsent. Und da habe ich, glaube ich, in meinem Kopf das einfach mit Englisch ersetzt und dann quasi nach der Logik gedacht, okay, wenn er was sagt, können sie es nicht verstehen. Aber wenn es jetzt Portugiesisch wäre, ich meine, er beleidigt ja auch einfach voll oft Leute in deren Gegenwart. Und also das macht ja schon echt einen Unterschied, ob es dann auf Englisch oder Portugiesisch gesagt wurde.
Und der portugiesische Priester wiederum, ich glaube, der sprach aber auch Englisch. Also es gibt ja auch Portugiesen, die Englisch sprechen. Es gibt nur nicht Japaner, die Englisch sprechen. Wobei dann auch nicht so hundertprozentig klar ist, sprechen die dann irgendwann Englisch? Weil ich meine, diese Serie, die geht ja irgendwie über mindestens 2 Jahre. Das heißt, du hast da ja auch irgendwie einen Lerneffekt, ne? Also er lernt immer mehr Japanisch, lernen die Japaner bei ihm in der Umgebung immer mehr Englisch?
Nee, die lernen nur die Schimpfwörter die ganze Zeit.
Die Schimpfwörter vor allen Dingen von ihm, ja.
Also sehr interessant, vor allem, ich weiß nicht, wie gut euer Portugiesisch ist, aber ich habe ja mal diese Netflix-Serie 3% geguckt. Die ist ja aus, also die Sprache ist Portugiesisch. Ich glaube, weil es in Brasilien gedreht wurde wird ja aus, total bescheuert, wird da Portugiesisch gesprochen, weil da könnte man ja sonst sagen, okay, man lernt nur Englisch und Spanisch und dann versteht man quasi 80% der Welt. Aber nein, diese vermaledeiten Portugiesen haben sich dann Brasilien breit gemacht. Und deswegen muss man dann auch irgendwie noch Portugiesisch kennen. Aber ich bin nämlich tatsächlich ein bisschen, muss ich gestehen, ein bisschen heuchlerisch. Also wir, auch von Giga TV Mac, wir sagen ja immer, ja, Originalversion und auch die Videoclips, die wir ja bringen, die sind ja immer im Originalton. Weil ich das halt verstehe. Aber ich glaube, zum Beispiel Parasite, koreanischer Film, ich glaube nicht, dass ich den auf Koreanisch geguckt habe. Ich habe den mit der deutschen Synchro geguckt. Das ist schon ein bisschen heuchlerisch von mir, dass ich da so auf der einen Seite sage, ja, im Original ist es immer besser und dann gucke ich es dann da auf Deutsch, naja.
Ich muss dazu noch sagen, also sorry, weil du gerade gefragt hattest, wie das für uns mit den Untertiteln ist, ich gucke nämlich tatsächlich also zu Hause so manchmal Sachen in anderen Sprachen, aber meistens halt auf Englisch, aber tatsächlich, wenn ich ins Kino gehe, sehe ich relativ häufig dann die Filme im Original und dann gucke ich halt einfach so, ja, auch komplett random Sprachen, die ich halt so null verstehe.
Okay, cool.
Aber irgendwann schleicht sich so trotzdem die Intonation so in den Kopf. Deswegen, ich weiß nicht, ist ganz interessant. Mhm. Aber ihr habt dann aber alle Shogun, wie es quasi im Original gedreht wurde, geschaut, oder? Weil sonst wäre das mit. Ich frage mich mal bei solchen Serien, das nimmt dann voll viel weg, wenn man das quasi in einer synchronisierten Sprache schaut, weil es ja diese ganzen Zwischentöne dann gar nicht gibt.
Hat das einer von euch mal probiert, also das die Sprache umzustellen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Japanisch dann zum Beispiel auch auf Deutsch synchronisiert haben. Ich glaube, das bleibt Japanisch, oder?
Weiß ich nicht. Also ist das so wie mit Elbisch, dass es einfach so bleibt? Ich hab's nicht probiert. Ja. Vielleicht können uns die Leute das mal schreiben. Ja, oder wir klicken einmal auf Sprache ändern bei Disney Plus. Ja.
Also was mir auch noch aufgefallen ist, also ich bin tatsächlich leider einer, wenn ich Untertitel einschalte, dann muss ich die, also mein Gehirn ist da so geprimed, ich muss die dann auch immer lesen. Und das nimmt dann manchmal auch ein bisschen was weg. Und vor allem hier fand ich es sehr schade, denn im Original, also im FX-Original, sind die Untertitel viel weiter oben und sie sind auch anders eingefärbt. Dadurch kannst du sie besser lesen. Und bei Disney Plus sind sie Teil des Disney Plus Overlays. Das heißt, bei mir war das zum Beispiel auch ganz oft, dass der Untertitel nur so für den Bruchteil einer Sekunde eingeblendet wurde. Und dann war weg. Dann musste ich dann extra nochmal 10 Sekunden zurück und mir das nochmal angucken, weil ich es sonst nicht verstanden habe.
Ah, das hatte ich auch manchmal, habe ich mir einfach immer so gedacht, was die gesagt haben. Ah, okay. Das war immer nur so ein, zweimal pro Folge und dann war ich so, ja, die werden jetzt schon das gesagt haben. Oder es war halt nur das Ende von einem Satz oder so.
Ach so, okay, ja, dann bin ich ja, okay. Fand ich interessant, dass es euch auch so ging, weil ich das fand ich echt ein bisschen schade, dass so die Übersetzung und das Verständnis so einen großen Wert in der Serie einnimmt und dann sind die Untertitel leider manchmal nicht so gut. An und für sich würde ich aber sagen, es war trotzdem die richtige Entscheidung von den ShowrunnerInnen, weil John Blackthorne ist letztlich halt nicht so wichtig für die Story. Und wenn man das dann so gemacht hätte wie in der Miniserie von NBC, also ich vermute mal, die haben dann halt auch die ganzen anderen Handlungsstränge mit Toranaga und so komplett weggelassen. Und da fehlte ja unfassbar viel. Also das möchte ich nicht missen, würde ich sagen.
Aber ist das, also ich meine, ich weiß jetzt ja nicht, was in den letzten 4 Folgen passiert, aber ist das so, dass sozusagen die Story noch eher von ihm weggeht in den letzten Folgen auch? Weil in den ersten 6 Folgen, an sich ist super viel ohne ihn passiert. Er war ja immer so ein bisschen so der, wie sagt man denn, der Aus Tropfen, der das, der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Aber zwischendurch war ja auch schon so Fokus auf ihn, so wenn er irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern kann, aber ja. Man hat schon teilweise auch so ein bisschen seine Perspektive auch eingenommen, aber auch die anderen, deswegen ist es ja fein. Aber so, ich hatte so interessiert, ob es da so einen Wandel gibt.
Also ich finde, es gibt einen Wandel und es gibt auch da immer mal wieder einzelne Folgen, die sich mehr auf einzelne Charaktere konzentrieren. Und ich glaube, da sind wir auch wieder sehr schnell beim Game of Thrones-Vergleich, wo das ja eben auch so ist, wo das aber auch in der Vorlage eben schon so angelegt ist. Ich glaube, dass hier die Serie wahrscheinlich ein ganzes Stück von der Vorlage auch weggeht, ehrlich gesagt, weil es schon so ist, dass die Geschichte an und für sich, dass dann immer klarer wird, irgendwie, ja, er ist eigentlich auch nur er ist so ein Rädchen im Getriebe. Und ja, er hat natürlich irgendwie, es hat eine totale Auswirkung darauf, dass er da irgendwie in Japan gelandet ist. Und damit setzen sich bestimmte Sachen irgendwie in Bewegung. Aber andere Sachen werden ja in Bewegung geraten, ob er jetzt da ist oder nicht. Und dann wird er benutzt und er benutzt andere. Und dann wird er halt irgendwie so zu dem Teil irgendwie von dieser Geschichte. Aber eben nicht, ist für mich nicht der klassische Held, was ja auch gut ist. Weil das halt dann super schnell halt einfach in so ein gefährliches Fahrwasser von irgendwie den weißen Rettertum irgendwie dann reinkommt, wo dann halt irgendwie die Geschichte erzählt wird von, ja, okay, dann kommt dann halt irgendwie der Mann aus England und räumt da mal auf in Japan. Das hätte irgendwie ja auch keinen wirklich interessiert. Ja. Irgendwie, ne? Also, sondern es ist, und ich finde, da sind aber trotzdem, da kommen diese Töne ja auch immer mal wieder rein und ich finde aber, die Serie macht einen sehr guten Job, das dann irgendwie wieder aufzufangen, ne? Also, weil ich glaube, gerade irgendwie aus dem westlichen Blick fällt es uns halt irgendwie relativ leicht, natürlich dann uns eher mit ihm zu identifizieren und dann irgendwie zu denken, ah, okay, wir lernen jetzt diese ganzen, also es geht ja in der Serie wahnsinnig viel irgendwie um Kultur, um Gebräuche, um Rituale und das lernen wir ja mit ihm zusammen. Und deshalb ist es am Anfang in den ersten paar Folgen wahrscheinlich auch noch wichtiger, dass er da ist, weil er wie so ein, ja, ist halt irgendwie so wie unsere...
Es ist unser Medium zu der
unser
Welt.
Medium irgendwie zu verstehen, was da passiert. Und ihm wird es dann halt ja auch irgendwie oft nochmal erklärt. Und damit wird es uns dann auch nochmal erklärt. Oder er schaut halt einfach nur zu. Und wir schauen halt zu und verstehen dann halt irgendwie so langsam. Und ich glaube, da, wo es dann halt manchmal so ein bisschen gefährlich wird, ist, wenn er dann anfängt, irgendwie ins Urteilen zu kommen, ne? Wenn er dann halt solche Sachen sagt, irgendwie, ja, ihr mit euren Ritualen, ihr seid da so festgefahren und so weiter. Irgendwie, wo ich dann teilweise irgendwie auch mir gewünscht hätte, dass es dann nicht passiert wäre, wobei es irgendwie klar ist, dass es passiert, aber ich dann irgendwie nochmal so ein Gegengewicht ganz gut gefunden hätte, irgendwie so ein Widerwort irgendwie, ne? Weil auch die Engländer haben wahnsinnig viele Rituale in dieser Zeit gehabt und auch er hat Rituale, die er verfolgt und ich glaube, ihm wird nie so richtig klar, was ihn eigentlich so klein hält, ne? Von seinen Vorstellungen her. Und ich glaube, diese Reflexionsebene
sagt,
fehlt.
Also manchmal sagt Mariko das so ein bisschen irgendwie, dass sie dann halt sagt so, also ich glaube, sie sagt sogar in irgendeiner Folge so, du bist derjenige, der eigentlich so verbaut ist. Und ja. Bei uns ist das halt so und so. Und ja, also in deren, es ist halt, aber was du halt meinst, stimmt, man hätte es ein bisschen auf England auch noch mal direkter widerspiegeln können, weil in dem System, was die in Japan haben, ergeben ja diese ganzen Sachen, die passieren und für ihn so absurd wirken, ja komplett Sinn. Aber wenn man das dann halt natürlich, ja, das so eins zu eins auf England überträgt oder das vergleicht, dann ist es natürlich so, okay, finde ich jetzt unlogisch.
Und gleichzeitig kannst du es ja natürlich auch schlecht, weil es dann nur an ihm liegt, diese Reflexionsebene zu erreichen, weil Mariko hat ja keine Referenz außer ihm. Sie kennt ja sonst keine Engländer.
Das ist wie wenn früher oder jetzt teilweise auch noch in Filmen so es so eine Frauenrolle gibt und dann die dann quasi so auf die so alle Eigenschaften raufkommen und er ist so dieses Stand-in für alles, was nicht Japan ist und England ist.
Ja.
Aber wo ihr jetzt Mariko angesprochen habt, da gibt es auch noch einen Punkt, über den wollte ich mit euch sprechen, nämlich wie Shogun mit seinen weiblichen Figuren umgeht. Und da bin ich über ein Zitat von der Showrunnerin Rachel Kondo gestolpert. Die hat gesagt, wir fanden heraus, dass es für jede Einschränkung, die weiblichen Charaktere zu haben scheinen, also aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Klasse oder ihres Glaubenssystems, einen Weg gab, die Geschichte zu erzählen, wie sie ihre Einschränkungen als eine Form der Macht nutzen. Und alle ihre Geschichten entwickeln sich auf ihre wirklich faszinierende Weise weiter, wenn sie gezwungen sind, ihre Einschränkungen in Macht umzuwandeln. Jetzt würde mich mal interessieren, würdet ihr dem zustimmen? Also zeigt das die Serie wirklich oder ist es dann eher eine Serie, die so den Fokus sehr auf die Männer hat? Laura?
Würde ich komplett zustimmen. Ich finde, dass oft die Frauen auch die interessantesten Figuren sind in dieser ganzen Serie, die sehr viele verschiedene Ebenen irgendwie abbilden, ne? Und wo du, also damit spielt die Serie ja grundsätzlich, ne, dass man halt nicht immer das sagt, was man meint. Und dass man dann irgendwie rausfinden muss, irgendwie, was dann wirklich irgendwie gemeint wurde, irgendwie über die Zeit. Und ich glaube gerade, das liegt auch sehr viel an den weiblichen Figuren. Und das hat sehr, sehr viel was damit zu tun, dass die Macht erstmal auf dem Papier bei den Männern liegt. Und dass aber eigentlich im Hintergrund die Frauen sehr viel Macht auch ausüben, ne? Also wenn man da irgendwie an bestimmte Charaktere denkt, irgendwie ohne jetzt irgendwie zu spoilern, dann wird dann halt irgendwann klar, ah, okay, die Männer sind eigentlich nur so die Wachsfigur in den Händen von Frauen und von weiblichen Figuren da in der Serie. Und ich fand das mega spannend irgendwie, weil das irgendwie immer wieder so aufgebracht wird. Und das meinte ich vorhin auch damit, wo ich meinte, ich glaube, da geht es schon von der Vorlage auch irgendwie weg, weil da so ein Fokus irgendwie drauf war und weil es halt eben nicht nur John Blackthorne als Protagonist ist, der das halt alles so erfährt, sondern wo eigentlich eher nur Teil des Ganzen ist und es bewegt sich sowieso von alleine irgendwie vorwärts, die Geschichte.
Also habe ich auch so wahrgenommen, wie du es gerade gesagt hast. Was ich mich zwischendurch gefragt habe, ist, ob die Serie eigentlich den Bechdel-Test bestehen würde. Also, weil wenn Frauen reden, reden die dann nicht nur über die Männer und was die Männer machen die ganze Zeit? Ja. Oder haben die auch mal, also ich weiß es gerade wirklich nicht, vielleicht haben die auch einfach mal ein Gespräch über, keine Ahnung, ihre Hobbys. Und ich habe es vergessen.
So random zwischendrin in diesem, ja, genau, ganzen, so, in diesem ganzen Krieg.
Wie war
so
dein Fußballspiel gestern? Ja.
ich glaube, es besteht den Bechdel-Test vor allen Dingen durch eine Folge, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast.
Okay, ja gut.
Weil die Frauen reden miteinander oft nicht über Männer, aber schon über ihre eigenen Schicksale, die natürlich auch wieder was mit Männern zu tun haben, das stimmt. Na, also auch wieder auf das Bezug nehmen, was Fabian am Anfang gesagt hat, ne? Also ja, die großen Geschehnisse werden oft irgendwie davon bestimmt, dass halt Männer Entscheidungen getroffen haben.
Ja, aber das ist also genau, aber dann reden sie ja trotzdem über ihre eigenen, also ihre eigene Wahrnehmung oder ihre eigene, also sozusagen
ihr den Schicksal, Grad, ihr eigenes Schicksal, darum geht es ja voll oft. Also das ist, diese ganze Serie hat ja immer die ganze Zeit diesen Unterton, ne? Was ist eigentlich Schicksal und kannst du das in die Hand nehmen? Kannst du das
selbst bestimmen? Was ist Leben, was ist Tod?
Was ist Leben, was ist Tod? Ja.
Ich würde dann gerne noch mal so eine Art Fazit versuchen zu ziehen. Also ich bin sehr froh, dass ich diese Serie dann doch irgendwie geguckt habe, dass ich doch Zeit gefunden habe, die zu gucken. Die Geschichte ist sehr interessant, das Setting ist, also für mich zumindest, sehr unverbraucht gewesen. Der Aufwand ist wirklich fantastisch gewesen und das hat sich dann auch übertragen über das, auf das, was man da gesehen hat. Aber wir haben ja auch jetzt drüber geredet, dass es jetzt nicht so eine Art Serie ist. Also zum einen, man muss sich auf diese Serie einlassen und es ist nicht die Serie, die dich wirklich 100% der Zeit an den Bildschirm fesselt, also wo man dann sitzt und sagt, okay, ich kann es vor Spannung gar nicht aushalten und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, was glaubt ihr, woran liegt das? Also liegt das vielleicht tatsächlich, dass uns das Ganze als Europäerinnen und Europäer doch irgendwie zu fremd ist oder liegt es daran, weil die Figuren, also weil es jetzt nicht so diese typischen Heldenfiguren gibt oder diese typischen sympathischen Figuren oder woran liegt das? Was meint ihr?
Ich glaube, da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir schon mal hatten, im Sinne von, wie viel fordert die Serie von dir? Ich glaube, die Serie fordert sehr viel von dir. Ich glaube, daran liegt das, weil ich meine, wenn du dir das mal anschaust, eigentlich jede einzelne Folge endet auf einem riesen Cliffhanger. Also immer am Ende der Folge passiert irgendwas, wo du denkst, what? Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Und das hat ja ich finde aber am Anfang teilweise, dann gab es zwar so einen Cliffhanger-Moment, aber ich war jetzt nicht so, boah, krass, jetzt muss ich weitergucken oder so, oh, ich
fand den Cliffhanger. Es wird extremer.
Es kommt noch mehr, weil ich finde, der Cliff hat noch nicht so gehangen irgendwie in den ersten 6 Folgen. Also manchmal bei ein paar Folgen, aber bei ein paar war ich auch so, ja, okay, ist jetzt halt die Folge zu Ende.
Also gerade bei den letzten Folgen fällt das sehr auf, dass es halt auf so einem Knall endet. Ich finde, vorher haben sie zumindest auch sich immer Mühe gegeben, dass irgendwie am Ende das so zu gestalten, irgendwie vom Drehbuch her, dass man schon das nächste Woche wieder einschaltet, weil man wissen will, wie das so weitergeht. Ich glaube, dass es dieses, was wir da am Anfang beschrieben haben, dieses irgendwie, dass es teilweise ein bisschen anstrengend ist oder dass man vielleicht gar nicht so unbedingt jetzt irgendwie weiterschaut. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass die Serie viel von dir verlangt. Einmal natürlich sowieso durch die Sprache, weil du halt eben gezwungen dazu bist, eben die Untertitel zu lesen und dann halt wirklich mitzuarbeiten, ne? Und Second Screen geht halt irgendwie nicht. Ich finde auch, was es auch anstrengend macht, und das ist mein persönliches Ding, weil ich einfach ein sehr helles Wohnzimmer habe, dass sie ist halt wahnsinnig dunkel. Das heißt, mir ist es aufgefallen, dass ich eigentlich immer erst so ab 8, 9 Uhr abends irgendwie wirklich gut irgendwie die schauen konnte, weil sonst sehe ich halt die Hälfte von den Sachen nicht, die da irgendwie auf dem Bildschirm
sind. Gut, dass du die Untertitel hattest, Laura.
Ja, den konnte ich nur mitlesen. Das ist irgendwie so. Also das ist halt auch nochmal sowas. Und sie ist halt auch vom Tempo ist sie halt oft sehr langsam. Also sie nimmt sich wirklich die Zeit. Wir sehen ganz oft einfach nur Menschen, die in den Regen starren und starren mit ihnen zusammen in den Regen. Und das ist ja auch mega schön, weil es irgendwie sowas total Meditatives irgendwie hat, ne? Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass ich sie halt im Winter, wenn es dunkel und kalt ist, irgendwie schauen würde und nicht, wenn in Berlin halt irgendwie der Sommer ausgebrochen ist und es halt hell ist und ich halt rausgehen
Laura,
möchte.
Ich glaube, du musst dir vor, oder ich mir auch eigentlich, müssen uns vor House of the Dragon im Juni nochmal so dunkle Gardinen kaufen, glaube ich.
Ja, ich glaube definitiv, ja.
Ich habe letztens auch schon irgendwie so eine Pappe vor mein Fenster gestellt, weil es mir irgendwie auch noch zu hell war. Es ist echt traurig gewesen. Aber also ich glaube, bei mir war es auch so ein bisschen so, dass, also ich finde es eigentlich ganz cool, dass die Serie auch so langsam ist. Es gibt ja zwischendurch immer mal so, also es gibt ja immer so kurze Action-Szenen und manchmal gibt es so Szenen, die ich immer echt cool finde, aber auch stressig, wo es eigentlich nichts passiert, aber halt so eine Spannung erzeugt wird. Wie zum Beispiel diese Dinner-Szene in der 4. Folge oder so mit hier Mr. England und Mariko und ihrem Mann, wo man halt die ganze Zeit so drauf wartet, dass was passiert. Und es gibt diese einzelnen Szenen, aber ich finde zum Beispiel, oder jetzt in den Folgen, die ich gesehen habe, ich finde, also es gibt vielleicht größere Abstände zwischen Szenen dieser Art als zum Beispiel bei Game of Thrones oder so, weil bei Game of Thrones bin ich halt echt so, okay, habe ich gefühlt, so in jeder Szene könnte jetzt wahllos jemand auf einmal sterben. Und bei Shogun hatte ich das am Anfang auch. Und irgendwann habe ich mich aber so ein bisschen, es ist auch immer hin und wieder so passiert, dass irgendwas Willkürliches geschehen ist, was ich vielleicht nicht ganz so doll erwartet habe. Aber ich habe nicht, dadurch, dass es vielleicht so langsam erzählt wird, habe ich dann auch nicht so, nicht immer so in dieser Anspannung oder Angst so verharrt. Obwohl man kann es natürlich auch nicht jetzt, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass die ganz, dass alle Folgen genauso sein sollen, weil man muss ja eben immer dieses Auf und Ab des Pacings und der Sequenzen und so haben. Ja, aber warum? Weil ich finde die Serie, also ich, insgesamt, um so ein Fazit zu ziehen, finde ich die Serie auch echt cool. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht fehlt so ein Mühe zu, dass es so. Na cool, aber eigentlich finde ich sie schon echt gut. Ich überlege gerade, was mir eigentlich daran fehlt, so.
Also ich glaube, mir fehlt da nichts, aber es ist halt so wie so eine besondere japanische Speise, die man so nur sehr beschränkt zu sich nehmen kann, weil sie so gut schmeckt, aber danach reicht's auch erstmal, vielleicht kann man es so vergleichen.
Vielleicht ist wirklich das, was Laura meinte, dass einfach die Serie mehr fordert als von anderen Serien und dann einfach in der schnelleren Zeit das Gehirn voll ist.
Ja,
und so.
Ja. Insofern, falls wir euch jetzt irgendwie Lust auf die Serie trotzdem machen konnten, also sie ist auf jeden Fall eine ganz tolle Serie und es ist toll, dass es die gibt, gebt ihr auf jeden Fall eine Chance, mindestens die erste Folge, würde ich mal sagen, lohnt sich. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal vielleicht noch in so eine Art Ausblick und da kann es tatsächlich zu Spoilern kommen. Ich versuche das so gut wie möglich zu vermeiden. Aber so zumindest so kleinere könnten jetzt auftreten. Also auch so als Warnung an dich, Lisa. Denn
ich nehme da gleich meine Kopfhörer raus, wenn ich denke, es könnte gefährlich werden.
Ja, also die Serie war sehr erfolgreich, aber die Buchvorlage ist halt auserzählt. Also es gibt nur dieses Buch, das ist jetzt vorbei, die Geschichte ist abgeschlossen und es ist auch erstmal keine zweite Staffel geplant. Das heißt natürlich noch lange nichts. Also es gibt ja diverse Serien, die dann irgendwie nur mit einer Staffel geplant wurden und dann wurde gesagt, nee, das ist so toll, wir erzählen das jetzt weiter. Aber da würde mich jetzt mal interessieren, was Lisa, würdest du dich denn, also das ist okay, vielleicht stelle ich die Frage erst an Laura, würdest du dich denn über eine zweite Staffel freuen?
Ja. Okay. Ich finde schon, dass die Staffel aufhört mit so einem Moment, wo man so denkt, ja, jetzt möchte ich schon, also was heißt die Staffel, ne? Also die Serie hört auf mit einem Moment, wo man so denkt, okay, es fände ich schon interessant, jetzt zu erfahren, wie diese Geschichte jetzt weitergeht. Gleichzeitig wäre es auch okay, wenn sie jetzt zu Ende wäre, bevor man Scheiße macht.
Genau, vor allem, wenn die Buchvorlage nicht mehr da ist. Ja.
Aber ich genau. Aber es sind ja nicht die Game of Thrones-Leute, die das geschrieben haben.
Ich habe aber gelesen, dass, ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dass es der Typ, der das Buch geschrieben hat, noch andere Bücher geschrieben hat, die irgendwie so ein bisschen in einem ähnlichen Setting oder mit einer ähnlichen Geschichte oder auf jeden Fall irgendwie von der ähnlichen Art sein sollen und dass eventuell, also dass man theoretisch so eine Anthologieserie mit Geschichten von dem Autor machen könnte.
Ehrlich? Naja, also ich meine, er hat noch weitere, er hat noch weitere Bücher geschrieben. Also ich glaube, er hat noch ein weiteres Buch geschrieben, was auch in Japan spielt.
Das nennt sich die Asiensaga. Also es gibt mehrere Bücher noch. Es gibt noch, zum Beispiel noch ein Buch über Hongkong, das aber auch schon, weiß ich nicht, 100 Jahre später spielt oder so. Und dann gibt es noch was über Kriegsgefangene während des Zweiten Weltkriegs in Japan. Und es gibt dann noch ein Buch, das im Iran spielt, also ganz, ganz woanders.
Okay.
Also in der Anthologieserie.
Eins in Singapur.
Genau, und eine Anthologieserie wäre im Prinzip schon irgendwie machbar, aber es wäre keine klassische zweite Staffel mit den gleichen Figuren und mit Handlungssträngen, die genau drauf aufbauen würden.
Mhm.
Ja. Aber ich glaube, ich brauche dich jetzt nicht fragen, Lisa, ob du dich jetzt, du jetzt eine zweite Staffel haben möchtest, weil du es noch nicht geguckt hast, ne?
Ich weiß es nicht. Vielleicht, wer weiß, was da noch passiert, ne? Also Stand jetzt ja. Aber okay. Dann wiederum auch, also so gespalten wie Laura, dass ich halt auch, ich meine, ich weiß nicht, wie es genau ausgeht, aber ich bin dann auch immer so ein bisschen vorsichtig, so, weil ich halt auch nicht möchte, dass sozusagen, wenn es so eine perfekte Staffel gab, dass es dann so ein bisschen ruiniert wird. Aber dann wiederum gibt's ja wahrscheinlich eine zweite Staffel, weil Fabian, du hast uns ja erzählt, dass Bob Iger jetzt ganz viele Reboots und Sequels und keine Ahnung was machen will. Also wahrscheinlich kriegen wir jetzt 10 Staffeln Shogun.
Weiß nicht, ob ich das so toll finde. man kann auch, ich meine, das würde die Serie auch zu was Besonderem machen, wenn es halt wirklich nur bei dieser einen Staffel bleiben würde. Insofern fände ich, glaube ich, die Anthologie-Idee schon irgendwie spannender.
Ja, total.
Ja, ansonsten würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie hat euch denn die Serie gefallen? Dazu gibt's eine Umfrage auf Spotify. Nehmt da gerne teil. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.